glaube, ich habe das letzte Mal eingeleitet und davor auch und davor auch und irgendwie finde ich, dass du auch mal wieder dran bist.
Marco und Melvin für euch wieder zurück.
Wann ist es Liebe?
Welche Ereignisse in deinem Leben haben dich freier gemacht?
Marco, jetzt beruhig dich mal mehrfach, weil wenn ich mit dem Mikrofon spreche, dann hört es mich trotzdem so wie ein Blinder, der sein Gehör trainiert hat.
Was ein Vergleich.
Logos, das unheilbare Gesprächigsein.
Ich wünsche euch allen Liebe und Vertrauen.
Okay. Willkommen, meine lieben Freunde. Ich zähle euch einfach mal ungekannterweise größtenteils dazu, denn ich habe Lust dazu. Irgendwie fühle ich eine Verbundenheit, auch wenn ich euch nicht kenne. Deswegen willkommen, meine Freunde, und vor allem willkommen, mein Freund Melvin. Ja, wir haben uns ziemlich spontan hier zu einer Aufnahme eingefunden. Dann wird es meistens gut, würde ich sagen. Und meine erste Frage an dich, wie geht's dir?
Ja, hi Freunde, meine Familie, weil letztlich sind wir doch irgendwie auch alle verwandt. Wie geht's mir? Ich fühle mich gerade sehr klar, ich fühle mich sehr orientiert und konzentriert. Mein Geist arbeitet, ich bin aktiv bei den Dingen, die ich tue, das ist gut. Und ich würde auch sagen, das hat einen Grund, über den ich heute sprechen möchte. Ich kann dir keine Bezifferung meines qualitativen Zustands nennen. Also ich will jetzt nicht sagen gut oder sehr gut oder mittel oder 5 von 10 oder dergleichen, weil ich gerade mit eben genau dieser Bewertung hadere und herausfinde, wie problematisch für mich dieses permanente Einordnen, Einschätzen und Bewerten meiner Zustände ist, weil es auch nicht unbedingt leicht zu sein scheint, in diesen spannungsgeladenen Zeiten den Zustand für mich zu erreichen, den ich erstreben möchte, den ich anstrebe. Das heißt, ich möchte vielmehr das schauen, was einfach da ist.
Und also du bist kein Fan davon, von diesen Glücksindizes, die man hin und wieder mal liest, die dann besagen, dass dort und dort in diesem und jenem Land die glücklichsten Menschen leben? War mir auch, nee, als ich das erste Mal gehört habe, ein absoluter Dorn im Auge, weil das sehr, 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 also ja, beinahe schon unmöglich zu quantifizieren ist. Mhm. Solange man zwischen der Erlebniswelt, also in der Philosophie sagt man ja die Qualia, Schmerz ist ja eine körperliche Reaktion, aber das Bewusstsein und das Empfinden des Schmerzes, das ist die Qualia, also die Erlebnisqualität, wie möchte man die messen? Also man kann halt irgendwie sagen, okay, zu dem und dem Zeitpunkt sind die und die Hormonkonzentrationen im Blut, aber wenn man davon irgendwie abstrahieren, wie glücklich man ist und ja, also finde ich immer ganz merkwürdig. Deshalb die Frage, wie geht's dir, ist auch mir an sich ein Dorn im Auge, weil sie erstens floskelhaft sowieso niemals oder sehr selten ernst gemeint ist und zweitens auch, ja, also mich selbst immer in eine Situation drängt, die ich als ungemütlich empfinde. Ja. Aber wir haben ja das Thema abgesprochen und ich wollte darüber mal so einen kleinen Dosenöffner haben.
Ja.
Denn du hast gerne das Thema angemerkt, worauf wir jetzt eingehen werden. Du hast eben schon die Zeitumstände angesprochen, die du empfindest. Du möchtest sehen, was ist. Es sind vielleicht auch zwei gesonderte Themen, aber du hast von der Problematik gesprochen. Das bedeutet, dass du in deiner Umgebung Negativität oder Dinge wahrnimmst, die negativ sich auf dich auswirken. Was machst du in solchen Situationen, um dich besser zu fühlen, beziehungsweise möchtest du dich dann überhaupt besser fühlen oder lässt du dich dann davon auch treiben? Welche, ich sag mal, psychologischen Umgangsformen hast du in deinen Jahren auf dieser Erde mittlerweile dir angeeignet? Hm.
Ich möchte mich natürlich immer besser fühlen und umgehen können mit dem, was mich belastet. Und darin liegt natürlich auch ein großes Leidensthema verborgen, weil meine Reaktion letztlich auch gemäß der buddhistischen Prinzipien leidvoll ist durch Aversion gegen das, was mir nicht gut tut, respektive Anhaftung gegenüber dem, was mir gut tut. Also die beiden Sankaras, ja, die Reaktionsmodi auf Reize, auf Eindrücke und Umstände. Und das ist jetzt erstmal sehr intellektuell, weil ich kann nicht entschließen, alles loszulassen. Der hier spricht, ist eine Person, der will, der strebt, der denkt, der wertet, der leidet. Und den habe ich nicht wirklich domestizieren können bisher. Angeblich geht das, Eckhart Tolle schreibt davon, diverse andere sogenannte aufgewachte Menschen berichten davon. Ich suche noch den Schlüssel dahin. Also mein herkömmliches Vorgehen ist entweder relativ toxisch und üblich, eine Verlagerung, eine Deckelung zu erreichen. Das heißt, wenn mir die Dinge um die Ohren fliegen, nehmen wir mal als Beispiel dieses immerwährende Thema der Pandemie, dann schalte ich mich ab oder aus oder lenke mich ab durch Strategiespiele, die ich analog oder digital spiele und Probleme löse permanent durch den Rückzug in die Literatur, in die traditionelle Literatur insbesondere, wo einfach Welten gezeichnet werden, die wesentlich unaufgeregter, ruhiger, harmonischer erscheinen, in denen ich mich dann auch als Protagonist innerlich in meinem inner Game, sag ich mal, wiederfinde. Oder ich trinke auch schon mal einen Whisky oder dergleichen. Ich verbringe Zeit mit Freunden und versuche in diesen Zeiträumen das Problematische, mich Bedrängende nicht unbedingt zu thematisieren. Oder ich gehe da direkt voll rein, greife es an, bin ganz schnell dabei, eine Weltverachtung auszuleben, zu artikulieren und auch zu empfinden. Das ist eine Methode, die vielen bekannt ist, um mich letztlich aus mich selber heraus zu externalisieren und das Problem, was ich eigentlich in mir habe, in der Welt zu sehen, um dadurch Verantwortung abgeben zu können. Und so viel zu den, ich nenne es mal, eher pathologischen Umgangsweisen, die wir aber auch fast alle natürlicherweise hier in diesem Leben, in dieser Gesellschaft entwickeln. Du wirst sicherlich das ein oder andere kennen, denke ich mal.
Ja.
Vielleicht möchtest du dazu was sagen und dann sage ich gleich was zu einem etwas gangbareren und gesünderen Umgangsweg.
Ja, das sind ja an sich nur Bewältigungsstrategien, mit den Umständen klarzukommen. Das eine, die Zerstreuungsvariante, das heißt Ablenkung suchen, versuchen, das Bewusstsein auf andere Dinge zu lenken, ja, sich eben zu zerstreuen und das Problem eben in den Hintergrund rücken zu lassen. Ist halt immer nur eine sehr kurzfristige Variante, um sich dagegen zu wehren. Ist auch bei mir eine der wahrscheinlich am häufigsten angewendeten Praktiken. Vor allem, wenn es auch darum geht, das ganze Thema Prokrastination. Ich schiebe die Dinge vor mir her. Mhm. Da will ich ja auch die Verantwortung nicht annehmen. Ich will für eine Klausur nicht lernen, ich will meine Steuererklärung nicht machen, etc. pp. Das sind ja meist so diese in Anführungsstrichen erwachsenen Dinge, Orga-Dinge, beziehungsweise dann ja auch Prüfungssituationen, die man gerne aufschieben möchte, Und bei der Strategie kommt für mich halt meistens noch dann eine andere Komponente hinzu, weswegen ich diese eigentlich nicht so richtig empfehlen kann, weil ich, gerade wenn ich Dinge in den Hintergrund rücke, diese dann am nächsten Tag wieder präsent sind und ich mit einem dringlicheren Gefühl zurückbleibe, diese jetzt anzugehen. Das klassische Beispiel, ich bereite mich nicht auf eine Klausur vor und verkacke die Klausur und dann fühle ich mich halt noch schlechter. Das Problem ist dann noch dringlicher. Mhm. Dass dann die Angst davor zu versagen, die mich ja darin verleitet, das Problem Klausurvorbereitung außen vor zu lassen, wird dann ja Realität. Also ganz oft geht ja damit dann einher, dass wir Ängste Realität werden lassen, indem wir halt nicht handeln. Hm. Ist eine Strategie, die ja für mich nie so richtig aufgegangen ist. Es gibt natürlich Probleme, an denen man nichts ändern kann und dann ist halt mal ein alkoholisches Getränk oder die eine oder andere Sportzigarette dann durchaus doch da, um tatsächlich auch für den Moment irgendwie hilfreich zu sein. Die andere Möglichkeit, die du aufgewiesen hast, da kommt mir direkt in den Sinn, dass ich in diesen Fällen sehr snobistisch auf die Welt gucke, indem ich eben das Problem externalisiere und meine, das zu erkennen, die Welt zu durchleuchten, bin ich ja natürlich in der Position, dass ich quasi Herr über das Problem bin, indem ich es irgendwo anders erkenne und dann halt mich in eine Position begebe, die ja elitär ist und die mich und mein Selbstwertgefühl dadurch erhöht, dass ich eben quasi herausgehoben aus dieser Problematik und der Welt der Probleme dieser als quasi Einzelner erkenne und anspreche. Mhm. Ich müsste ein bisschen drüber nachdenken, in welchen tatsächlichen Fällen ich diese Strategie anwende, aber beides ist mir durchaus bekannt und sind Mittel und Wege, die Problematiken nicht lösen. Aber ich glaube, wir sollten auch nochmal unterscheiden zwischen Problematik, die in der Welt ist, die wir final nicht lösen können. Beispielsweise der Tod ist eine recht absolute Grenze für manche Transhumanisten, in Klammern noch eine absolute Sache, derer wir halt nicht Herr werden, in dem Sinne, dass wir halt den Umgang damit lernen müssen und das müssen wir halt als gegeben annehmen. Das ist so eine externe Problematik, die halt absolut ist, an der wir nichts ändern können. Aber dann gibt es natürlich Problematiken, die in Wechselwirkung mit Äußerlichkeit und Innerlichkeit einhergehen. Da sehe ich jetzt mal einfach das ewig wieder angewendete Beispiel der Klimakrise. Hm. Ist natürlich ein externes Problem, aber ich kann natürlich mit meinem einzelnen individuellen Verhalten auch ein Sandkorn in die eine oder andere Richtung legen, zum Besseren oder zum Schlechteren. Deswegen würde ich da auch vielleicht nochmal die Unterscheidung treffen, dass es halt Dinge gibt, die wirklich nur außen sind, die wir nicht ändern können und Dinge sind, die in Wechselwirkung mit der Welt und uns funktionieren und wo wir dann auch subjektiv einen Anteil haben. Hm. Vielleicht das nochmal einmal so herausgestrichen.
Das ist ja vollkommen klar. Ob das aber auch in uns so verstanden wird, also ob das auf der inneren Bühne auch gecheckt wird, das ist die andere Frage. Mhm. Wir sind nun mal problemlösungsorientierte Wesen. Und auch das, was du als unlösbar bezeichnest, versuchen wir natürlich anzugehen. Also wenn du das Thema Tod zum Beispiel aufgreifst und Transhumanismus dazu einbringst, da ist ja auch durchaus das Bestreben, mit diesem überwältigenden Thema umgehen zu lernen und das vielleicht sogar irgendwie zu überwinden. Und das, finde ich, ist ein Problem. Das Problem lösen wollen ist ein Problem als solches. Da beißt sich die Katze in den eigenen Schwanz häufig. weil ich die Dinge nicht so belassen kann, wie sie eigentlich sind. Und die Dinge sind insbesondere vergänglich. Das ist die absolut wichtigste Wahrheit und Weisheit, die der Buddha damals erkannt hat. Anicca Sankara, alles ist vergänglich und damit unzulänglich und damit ohne Sein. Wenn ich jetzt versuche, diese Dinge aus ihrer Beständigkeit herauszuschälen und irgendwie für die Ewigkeit zu konservieren, was wir übrigens als Archivare auch vorhaben und immer wieder versuchen und durchdenken, dann stoßen wir natürlich an unsere Grenzen und werden Frust erfahren, weil das ist nicht möglich. Mir geht es so, dass ich mich seit vielen Jahren bei überwältigenden Konflikten und Problemen auch um mich herum, die ich sehr stark spüre und wahrnehme, vielleicht sogar stärker als der eine oder die andere, dass ich mich also dann in meinen Körper fallen lasse. Das hat Sartre auch beschrieben, ich weiß nicht mehr in welchem Werk, aber dass der überforderte Mensch in seinen Leib zurückfällt, weil er die großen Probleme der Welt eben nicht lösen kann und in seinem Leib dann Schmerzen errichtet, Krankheit errichtet, um greifbare Probleme zu bekommen und angehen zu können. Der Körper rinnt uns nicht durch die Hände wie die Klimakatastrophe, sag ich mal, oder der anstehende Tod eines geliebten Menschen oder dergleichen. Und da bin ich also ganz gut drin. Eine gewisse Meisterschaft habe ich da schon erreicht. Und das ist, ja, das ist eigentlich überhaupt nicht witzig, das ist ziemlich traurig, weil das ja meine Anhaftung auch illustriert. 2008 habe ich noch in Mönchengladbach studiert und es gab ein, also Kulturpädagogik hieß das Studium. Ich hatte mich damals auf Fotografie und Theater eingeschossen, in Klammern Pädagogik eingeschossen. Und es gab ein Seminar, das hieß die Macht der Bilder. Und wurde von einem recht prominenten Fotografieprofessor geleitet. Und der hat uns dann eines Tages eine Dokumentation gezeigt, die mich einmal völlig auf links drehte. Und die heißt War Photographer. Das ist ein Porträt über James Nachtway, den wahrscheinlich berühmtesten und auch ausgezeichnetsten Kriegsfotografen aller Zeiten. Bis dato kannte ich Weltschmerz in Nuancen. Mir war klar, dass Ungerechtes passiert. Ich habe angefangen, mich mit der ein oder anderen sogenannten Verschwörung auseinanderzusetzen. Mich hat Geschichte sehr stark interessiert und fasziniert. Aber nahe gerückt bin ich dem Elend, den Abgründen in dieser Welt nie wirklich. Und diese Dokumentation hat es geschafft, mich da ganz nah heranzurücken, weil staccatoartig Bilder von Kriegsschauplätzen, von Elendsszenarien dargestellt werden. Er wird also begleitet von Kamerateams nach Palästina, dann in den frühen 90ern nach Ruanda, wo der Massenmord von den Hutus an den Tutsis verübt wurde. Er hat die Hutus begleitet, nachdem sie mit primitiven Waffen Hunderttausende Tutsis erschlagen und ermordet hatten. Und dann ist bei denen im Lager noch die Cholera ausgebrochen. Er hat das alles dokumentiert mitbekommen. Er war in den Schwefelgruben von Indonesien und irgendwie permanent wird also am Kosovo-Krieg und so weiter, wird also das absolut unerträgliche Elend gezeigt in der Rohform. Dabei dieser Mann, der eine Begabung hat, durch diese gefährlichen Schauplätze hindurchzugehen, wie Moses durchs Rote Meer. Und gleichzeitig sehr, sehr ruhig, sehr konzentriert zu arbeiten und das nicht für den Fame zu machen. Mich hat also dieser Mann total berührt, aber vielmehr natürlich auch noch diese ungeschönten Aufnahmen. Und die Message war, wir bekommen mit, dass es Krieg gibt. Wir können Kriegsbilder sichten. im Fokus oder im Spiegel werden regelmäßig Berichte darüber veröffentlicht, was hier und dort los ist. Und auf der nächsten Seite findest du eine Rolex-Werbung. Im Fernsehen hast du dann auch die Werbeblöcke und im Internet kannst du dann den Tab schnell wieder schließen und dann auf woanders hin wechseln. Du bist also nicht mitten im Geschehen. Du bist natürlich eine Art Voyeur. Manche brauchen das offenbar auch, um sich daran zu laben oder aufzugeilen. Ich weiß es nicht. Oder das Weltbild auch bestätigt zu bekommen, wie ich das dann auch im Zuge dessen errichtet habe. Jedenfalls ist der Umgang mit dem Leid ein sehr entertainmentmäßiger und nicht der, den es eigentlich bräuchte. Und das habe ich damals vollkommen durchschaut und gefühlt und bin aus mir selber heraus gestürzt. Ich war in einer danach absolut unerträglichen Krise. Ich weiß noch, ich bin auf der Rückfahrt im Auto schreiend zusammengebrochen, musste an einer Autobahnraststätte halten und mich übergeben, weil mich das so unglaublich in die Knie gezwungen hat. Und dieses Problem, ja, konnte ich natürlich nicht lösen und bin dann in einen beispiellosen Widerstand gegangen zur Gesellschaft und auch schließlich krank geworden, körperlich immer mehr. Ich will das nicht absolut damit in eine Analogie setzen, aber ich sehe da auf jeden Fall Zusammenhänge. So. Was das vor allen Dingen gemacht hat, ist Gesellschaftspessimismus, ist eine gewisse Misanthropie, die ich in mir errichtet habe und eine Unwilligkeit, mit dem herkömmlichen gesellschaftlichen Gefüge konform zu gehen, wie es also stattfindet. Und das macht mir sehr, sehr viele Probleme. Sehr viele Probleme, gerade in heutigen Zeiten, wo alles noch viel extremer und intensiver und konzentrierter abläuft als vor 15 Jahren etc. Und in den letzten Monaten, seitdem ich mich wieder der Achtsamkeit hingebe, ich war ja auch im Retreat, darüber gibt es einen eigenständigen Podcast, also eine eigene Folge, bin ich wieder in die Schau zurückgewechselt. Ich schaue mir also an, was in mir so funkt. Und je mehr ich darauf achte, was in mir abläuft, schematisch häufig, desto stärker fällt mir auf, wie gefangen ich also in dieser Haltung bin und desto mehr komme ich in eine Distanz zu diesem Verhalten. Also das Draufschauen schafft erstmal Raum zu mir selbst und zu dieser Verhaltensweise. Der Raum ist notwendig, weil in dem kann sich dann wiederum Neues entwickeln. Wenn ich die ganze Zeit in der Identifikation bliebe, ich weiß nicht, ob ich noch leben würde, aber ich wäre auf jeden Fall ziemlich nah am Irrsinn, wenn nicht sogar mittendrin. Ich will sagen, das, was mich also mehr oder weniger rettet und was gerade auch im vollen Gang ist, ist die achtsame Beschauung dessen, was in mir wirkt und was auch außerhalb von mir wirkt. Bist du noch da?
Ja.
Ah, okay. Eingeschlafen.
Nee, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja,
ich,
danke.
Also ein, zwei Mal hätte ich es gern gemacht, aber ich glaube, diesen Bogen hat es gebraucht. Ja, zuallererst, ich wollte nicht über dich lachen, sondern dieser Begriff Meisterschaft in diesem negativ konnotierten Bewusstseinszustand klingt so skurril, dass ich also über diese Disharmonie des Begriffes in dem Kontext gelacht habe. Das war ja so ein bitteres Lachen. Das einmal, ich wollte dich nicht irgendwie verlachen oder so. Das zuallererst. Und andererseits kann ich das auch sehr gut nachvollziehen. Also mir sagt dieser Kriegsfotograf nichts. Ich habe mich damit auch nie intensiv auseinandergesetzt. Mhm. Klingt auf jeden Fall ja absolut bestürzend. Und ja, ich habe dir gerade im Vorgespräch von einem Film erzählt, der bei mir auch gewirkt hat. Der geht um Chemiekonzerne, die Umwelt verschmutzen und sich wissentlich um die Folgen aus der Affäre ziehen, etc. pp. Wer da gerne ins Thema auf filmischer Ebene einsteigen möchte, eine vergiftete Wahrheit wäre der Film. Ich habe ihn bei Sky gesehen, falls da auch noch jemand den Zugangstipp möchte. Ich spüre das auch. Und was ich faszinierend finde und was die ganze Sache noch bitterer macht, du hast davon gesprochen, dass du durch diese Erlebnisse misanthropisch geworden bist. Mhm. Aber dadurch begeben wir uns ja in einen wirklichen Strudelkreis hinein. Denn wenn ich misanthrop bin und das Schlechte sehe und diesen Hass auf die Menschheit in mir spüre, dann begebe ich mich ja in diese Negativitätsabwärtsspirale hinein, indem ich ja den Schmerz noch mehr ins Zentrum drücke. Dadurch werde ich noch misanthropischer und, ne, und so weiter und so fort. Das ist ja eine ungemein belastende Situation und ich frage mich in solchen Momenten immer wieder, ob der Mensch eine evolutionären Blickwinkel, aus dem evolutionären Blickwinkel heraus betrachtet, ein Wesen ist, was sehr intelligent eine hohe Intelligenz entwickelt hat und durch die Selbstreflexion, durch die Art und Weise, dass wir uns halt bewusst wahrnehmen können und auch andere durch eben das Bewusstsein von Dingen halt über sich selbst hinaustreibt und ob genau das ist, was uns evolutionär betrachtet quasi zur Ausrottung bringt, weil wir quasi etwas geschaffen haben, was nicht eben gut dafür ist, uns anzupassen, dass eben nicht Survival of the Fittest ist, sondern was halt pathologisch ist und uns von den Grundbedingungen aus her irgendwann zum Aussterben verurteilt. Wie, weiß ich nicht, ein Schnabel, der zu kurz ist, um an den Blütennektar oder so heranzukommen. Das sind halt Perspektiven, die wir individuell nicht wirklich gut einnehmen können, aber da immer wieder in solchen Momenten stellt sich mir die Frage, ist der Mensch ein Fehlgang in Anführungsstrichen der Evolutionen. Das ist natürlich Quatsch, weil Evolution auf kein Ziel hinausläuft, deshalb ist Fehlgang der falsche Begriff. Dass wir in unserer Umwelt halt einfach mit dem, was wir ausgebildet haben, so schlecht zurechtkommen, dass wir krank werden und im großen Maßstab halt ja sterben. Beziehungsweise auch andere mitsterben lassen. Das kommt natürlich noch hinzu. Also vielleicht nimmst du dazu erstmal Stellung, du wolltest ja ansetzen.
Ja, für mich gilt genau das Gegenteil. Wir sind also nicht hier in dieser Krise, gesamtgesellschaftlich und auch global, weil wir dieses Bewusstsein haben und reflektieren können, sondern weil wir eben genau das nicht vernünftig benutzen, sondern aus einer Bewusstheit herausgefallen sind, in ein süchtiges, fremdgesteuertes Verhalten. Wir haben alle das Potenzial, klar zu werden, wach zu werden, uns zu läutern, ja, die Dinge ganz deutlich zu schauen, aber wir tun es nicht. Ein Kind, wissen wir alle, ist um einiges aufmerksamer, aber beteiligter auch an den Dingen als ein Erwachsener. Und ich glaube auch, dass der junge Mensch, also der Homo sapiens, von mir aus auch der Homo erectus, keine Ahnung, dass der auch noch in dieser Welt viel bewusster und viel aufmerksamer und achtsamer unterwegs war. Wir haben eine Entwicklung hinter uns, eine rationalistische Entwicklung, wenn man so möchte, die uns auf vielen Ebenen ziemlich verdreht hat. Also ich würde unheimlich gerne mal irgendwann mit dir über Marx sprechen, über Gesell, über Luxemburg, über Liebknecht, über Bebel etc., also die großen alten Kapitalismuskritiker und die also dieses System auch entlarven als ein System der Entfremdung. Wir werden quasi aus unserem Menschsein heraus entfremdet, das ist für mich vollkommen klar. Und Entfremdung bedeutet auch Verlust der Bewusstheit. Ja, also ich verstehe, dass wir auf einer primitiven Ebene genauso weitermachen, weil die, die sozusagen viel haben, die möchten auch mehr. Ja, die sehen keinen Grund darin, weil sie nicht reflektieren, warum das unsinnig ist und warum man da eher neu verteilen müsste und so weiter. Das ist ein ganz klar süchtiges Verhalten. Ja, das ist eben minimal auf der Bewusstseinsebene eines Tieres. Ja, und die, die wenig haben, die sind sozusagen in einem ständigen Überlebens- und Notzustandskampf. Und die, die das durchschauen, wie ich zum Beispiel, die sind im Groll. Alle sind irgendwie gefangen, aber das Eigentliche, was wir erreichen müssten, um da rauszufinden, das wäre möglich. Das heißt, eine Schule des Bewusstseins zu begehen, ja, und den Leuten, den Kindern schon früh Techniken an die Hand zu geben, wie sie klar und bewusst bleiben. Und das geht vor allen Dingen über die Schau. Das ist mir einfach bewusst geworden, um das Wort nochmal aufzugreifen. Ja, also das wäre notwendig. Und alles andere führt natürlich in den Untergang. Also ich finde das großartig, was wir für ein Potenzial haben. Es ist ein endloser Raum nach oben möglich, also endlos viel Luft nach oben gegeben, aber wir sind ganz, ganz unten. Ich weiß nicht, ob man noch niedriger werden kann als der moderne Homo Technicus oder wie wir uns nennen wollen, und da habe ich eben diese zwei Grundgefühle, einerseits Verachtung, ja, für dieses triviale Existieren, ja, was sich einfach nur noch weiter in Suchtmustern ausprägt. Ich finde es nicht beeindruckend, wenn die Wissenschaft dann wieder irgendwelche mikrokosmischen Teilchen oder dergleichen identifiziert und wieder neue Massenvernichtungs- oder Kommunikationswaffen erfindet etc. Das ist für mich nichts Beeindruckendes mehr. Beeindruckend fände ich, wenn das Potenzial des Menschen in Richtung Bewusstwerdung ausgeschöpft werden würde. Und das liebe ich am Menschen. Und das ist eben dann wiederum der Philanthrop, dass ich weiß, es gab und gibt Menschen, die gehen diesen Weg, ja, die haben sich da einfach entkerkert. Das platonische Höhlengleichnis fällt mir dazu auch ein. Die sind auch notwendig, aber die sind doch auch größtenteils geächtet und bekommen immer weniger Bühnen, um über das Eigentliche zu sprechen. Die, die auf den Bühnen stehen, sind häufig Scharlatane und haben nur ihre Sucht mit einem anderen Gewürz mehr oder weniger verfeinert, sodass es nachher anders erscheint. Also das Potenzial ist für mich in jeder Hinsicht da, ob jetzt zerstörerisch oder ob die wirklich völlige Befreiung in Anführungszeichen erreicht wird. Und so sind auch meine beiden Grundhaltungen, ne? Und das ist ja, Odi et Amo, hat Catull gesagt, ne? Ich liebe und hasse, warum fragst du? Ich weiß es nicht, aber es reißt mich entzwei, nur dass ich mittlerweile ganz gut weiß, warum das so ist.
Du hast anfangs gesagt, oder du hast zitiert, dass alles vergänglich ist, also es gibt in dem Sinne keinen Wesenskern. Jetzt gerade hast du aber Andeutungen gemacht, die mich, ja, dahin drängen, dass du aber irgendwie, du meinst, der Mensch hat Potenzial und, ne, Bewusstsein, Achtsamkeit etc. Sprichst du ihm jetzt da wieder einen Wesenskern zu? Oder, weil für mich klang das gerade so ein bisschen, als wenn du da, als wenn das die Essenz des Menschen wäre, wohingegen du nach meiner Auffassung am Anfang gesagt hast, es gibt aber keine Essenz. Verstehe ich das falsch? Vielleicht machst du das nochmal deutlich, weil das ist mir noch nicht so richtig klar. Was also, ist denn Bewusstsein und Achtsamkeit für dich im Menschen?
Also alles, was ist, ist vergänglich und ist trotzdem für sich da. Also natürlich ist Essenz da, aber die vergeht. Ein Wesenskern ist da, aber der vergeht. Das heißt, er hat keinen Bestand und ist auch dementsprechend ohne festes Sein. Aber das ist ein Phänomen, das natürlich aufflackert und sich dann in dem Moment als solches auch zeigt. Das heißt, das streite ich nicht, aber das ist natürlich das, was sich hier auch phänomenal abzeichnet. Wir könnten jetzt diesen radikalen Weg gehen und sagen, okay, wir lassen alles los, auch den Wesenskern. Ich habe selber die Erfahrung von Shunyata, von absoluter Leere gemacht, wo mein Bewusstsein aufgehört hat zu existieren. Das war nichts, das war blanko, da war dann halt für eine Weile gar nichts. Das war ziemlich schockierend. Was hast du jetzt gefragt, was der Wesenskern ist oder was Bewusstsein ist?
Genau, also ich glaube, wir sind gerade noch im definitorischen Bereich, sprechen wir vielleicht über, verschiedene Sachen oder wir interpretieren das ein bisschen unterschiedlich, weswegen ich ein bisschen irritiert bin. Mhm. Für mich wäre rein definitorisch ein Wesenskern quasi etwas, was unabhängig von Wandlungen besteht. Das ist für mich ein Kern, der wirklich nicht der Wandlung unterworfen ist. Für dich scheint es was anders zu sein, deshalb war ich irritiert.
Ach so.
Rein definitorisch. Also für dich ist eine Essenz durchaus da, aber diese Essenz wandelt sich. Für mich wäre eine Essenz unabänderlich in meiner Auffassung, deshalb war ich irritiert.
Verstehe, ja gut. Also für mich gibt es nichts Unwandelbares oder Unabänderliches, sondern eben nur diese Ausprägung. Und vielleicht nochmal kurz die Frage, was für mich Bewusstsein ist.
Genau.
Ne? Bewusstsein ist letztlich das, was Reize erlebt, verarbeitet und bewertet. Ja, also im Prinzip dieser Bildschirm in mir, auf den alles eindrängt und eindringt. Und wir wissen ja, über 90% wird davon nicht bewusst wahrgenommen und erlebt, aber eben unbewusst verarbeitet. Das heißt, es gibt eben doch eine ständige Interaktion, die aber auch erschließbar ist. Also man kann sich in dieses Dunkelfeld hinein manövrieren und Licht aufs Dunkel werfen, um zu schauen, was macht denn mein Inneres eigentlich mit dem Ganzen, was hier stattfindet. Das ist für mich ein Bewusstsein. Und wenn ich das Bewusstsein ausknipse oder eben wenig benutze oder eben nur auf was sehr Kleines reduziere, wie zum Beispiel den berauschenden Stimulus, den man heutzutage in unseren Wohlstandsgesellschaften überall finden kann und bekommen kann, ja, dann verliere ich mich natürlich erst recht im Bereich des Unbewussten und auch letztlich in meiner Unmündigkeit, die dadurch entsteht. Ne?
Ja, und noch ein Missverständnis, was ich hier gerne ausräumen würde. Ich habe mich da zweifelsohne sehr vage ausgedrückt. Was ich meinte mit dieser evolutionären Perspektive, dass der Mensch das Bewusstsein über seinen eigenen Tod hinaus denken kann und dadurch quasi ein Lebewesen ist, was Sinn sucht. Und ich glaube, diese Sinnsuche an sich ist dieser Moment, der für mich ganz klar das tragische Moment innerhalb des Menschen als Gattung hat. Weil das immer wieder uns darüber hinaustreibt, von den Dingen wegtreibt. Nehmen wir uns den monotheistischen Religionen einfach mal an, die uns von dieser Eigentlichkeit, von der wir wissen, dass das Einzige ist, was real ist. Also wir können die Welt wahrnehmen, und ob die Welt jetzt unabhängig von unseren Sinnen genauso existiert, das ist eine Frage, die unerheblich ist, weil wir sie nur so wahrnehmen, und sie ist für uns so auf diese Art und Weise real. Das ist halt das, was du meinst, sehen, was da ist, Bewusstwerdung von Dingen, die mich umgeben, Bewusstwerdung von den Prozessen, die in mir stattfinden. Und ich glaube, dass viele Ideologien, Religionen, die genau diesen Menschen halt verorten, diese Sinnsuche für den Menschen als abgeschlossen darstellen. Der Sinn ist für dich, ein gottgerechtes Leben zu führen. Der Sinn ist für dich, für dein Volk, für deine Rasse zu leben. Der Sinn ist für dich zu konsumieren und quasi deine eigenen Triebe auszuleben. Das sind so diese großen Erzählungen, die uns davon wegtreiben. Das meinte ich.
Ja, okay.
Mit Bewusstsein, also das Bewusstsein, dass wir sterblich sind, dass wir Individuen sind, dass wir vergänglich sind, ist für mich die Keimwurzel. Und da gibt es halt auch Psychologen, die das so sehen. Das ist natürlich Spekulation, aber das ist für mich die erklärende Keimwurzel der Religion, der religiösen Nachfrage. Also wir können uns beobachten und wir wollen uns verorten in diesem Kosmos, weil wir uns in einen Gegensatz zur Welt setzen können. Wir sind Subjekt, die Welt ist Objekt. Ne, aber wie ist die Interaktion? Das wollen wir ja erklärt wissen, weil wir halt interagieren, aber wir wollen es halt verstehen. Und diesen, vielleicht nicht das Bewusstsein, sondern der absolut unabänderliche Drang zu verstehen, ist vielleicht das, was uns am Ende als Gattung eventuell über uns hinaustreibt und ja, das tragische Moment halt ist. Das wollte ich auch nochmal, weil es mir jetzt auch in der Diskussion vielleicht klarer geworden ist, woran es jetzt hier, ich sag mal, ja, nicht gescheitert, aber einfach, ich wollte es klarer ausdrücken.
Ja, okay.
Dann, weil ich dachte schon, oh, wir haben mal eine Folge, wo wir eigentlich einer Meinung sind, aber letztendlich gehen wir doch in eine ähnliche Richtung. Ja, sehen, wie die Dinge da sind. Und du hast schon diese Bipolarität angesprochen. Die haben ja auch recht häufig, wir hatten ja die Pendelbewegung, Licht und Schatten hieß, glaube ich, die Folge. Wie können wir denn jetzt nach deiner Erfahrung mit diesen positiven Dingen umgehen? Du hast davon gesprochen, dass Erfahrungen uns krank machen können, dass pathologisch werden kann. Aber wenn wir von dieser Dualität ausgehen, dann könnte man doch auch meinen, dass wir ganz bewusst uns dafür entscheiden können, auch Dinge wahrzunehmen und zu betreiben, die uns stärker machen, gesünder machen.
Ja, sehr wichtiger Punkt. Auch gerade für mich, weil wir ja Confirmation Bias betreiben. Also wenn ich zum Beispiel schockiert wurde, traumatisiert wurde und das Ganze nicht wirklich verarbeiten konnte, dann bleibt mein System in diesem Modus der Befürchtung. Ja, also angenommen, ich wurde auf der offenen Straße überfallen und habe das im Nachhinein nicht vernünftig integrieren können, weil ich damit alleine war oder dergleichen. Ist auch nochmal ein interessantes Thema für eine Podcast-Folge, merke ich gerade. Dann werde ich künftig von meiner Amygdala im Gehirn darauf hingewiesen, wenn ich eine Straße betrete, Gefahr, 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 auch wenn da kein anderer ist oder wenn auch nur unscheinbare Menschen dort entlang laufen, die mir eigentlich gar nichts tun würden. Und ich werde mein ganzes Denken durchziehen lassen mit auf etwaige Gefahren gepolte Beobachtungsmuster, sage ich mal, oder Erkennungsmuster. Also ich fange an, die Bedrohlichkeit in allem zu betrachten. Das ist also eine Ausrichtung, die macht uns sehr handlungsfähig, weil ich dadurch meinen Wahrnehmungsapparat aufrichte und schärfe und dementsprechend auch mehr mitbekomme, als wenn ich einfach nur lustig verträumt durch die Gegend flanierte. Und gleichzeitig verkrampft sie mich und lässt mich, und das ist das, was du gesagt hast, ausblenden, was doch eigentlich auch schön ist. Ganz, ganz wichtiger Aspekt, es ist auch schön auf der Welt, es ist auch schön im Leben. Und das bewusst zu erleben, das passiert bei allen, glaube ich, auch bei denen, die wirklich viele Jahre immer wieder schwere Schmerzzustände haben oder hatten, gibt es die Sequenzen, die sich gut anfühlen. Wir sind aber durch das sogenannte Illness Behavior so darauf gedrillt, das Krankmachende, Gefährliche, Bedrohliche und Schmerzhafte ins Zentrum unseres Lebens zu stellen, wie einen Gral, den wir, oder eine Götze, die wir quasi anbeten.
Ja.
Und dadurch
ganz kurz da eingeworfen, das erinnert mich einfach daran, man spricht ja von Krankheit und von Gesundheit, und Gesundheit wird ja im Allgemeinen so definiert, dass es die Abwesenheit von Krankheit ist. Also, ne, aus meinem Empfinden spricht man häufig davon, dass man krank oder sehr krank oder todeskrank ist, aber man spricht nicht davon, also das Gesundsein wird nicht qualitativ quasi in Stufen gesehen. Ich bin gesund oder noch gesünder oder was weiß ich, unsterblich gesund, um jetzt einfach mal so das Gegenteil zu nehmen. Haben wir nie gelernt, dass es auch im Gesundsein Abstufungen gibt?
Ja, das hängt sicherlich auch mit unseren Versorgungs- und Medizinsystemen zusammen. Du sprichst da die pathogenetische und salutogenetische Sichtweise an. Das eine ist also dieses auf Krankheit schauen, auf Krankheitsursachen blicken und letztlich dazu quantifizieren, wie viel ist davon da oder wie wenig. Ja, und wenn davon wenig oder gar nichts da ist, dann kann man von Gesundsein sprechen. Die Salutogenetiker sagen aber, es geht vielmehr um das dynamische, individuelle Wohlbefinden, das sich also nicht aus der Summe an Krankheiten und Schmerzen allein ergibt, sondern aus der Summe des gesamten Empfindungszustandes und der Empfindungsqualität, die also herrscht. Das heißt, ich kann zum Beispiel schwerst krank sein, aber frisch verliebt. Und mit Sicherheit wird es mir dann gut gehen. Ja? Und das verstehen dann Salutogenetiker als gesunden Zustand. Ja, oder ich kann auch schwer krank sein, aber eben entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen haben, vielleicht sogar durch die Krankheit das ein oder andere besser verstanden haben oder mehr Demut errichtet haben. Also bin ich vielleicht sogar gesünder aus deren Perspektive oder aus dieser Perspektive als zuvor. Und da bin ich ganz bei dir, dass das eine Frage ist, die wichtig zu sein scheint und die ich erstmal bejahen würde. Wir haben eher den Anspruch, Krankheit fernzuhalten. Oh, da kommen mir ganz viele Gedanken, das ist ganz spannend. Also gerade auch so dieses Bild eines Organismus, der geschützt werden muss vor Schädlingen, vor Mikroben und so weiter. Das ist auch übertragen worden auf Gesellschaften und so. Dazu fällt mir ein Aufsatz über 9/11 ein und so weiter, wie dann quasi diese Flugzeuge, die damals dort eingeschlagen sind, so als Viren verstanden worden sind, die also in diesen vorher gesunden Organismus der Vereinigten Staaten eingedrungen sind und dann mit einem Mal da quasi einen Flächenschaden errichtet haben, einen schweren Krankheitszustand auslösten. Jetzt habe ich mich ein bisschen verzettelt. Wie gesund bin ich? Gute Frage, ja. Wie kann ich, also an welchen Parametern messe ich meinen Gesundheitszustand und nicht Wie krank bin ich und an welchen Parametern messe ich meinen Krankheitszustand, weil das ist irgendwie recht banal und recht einfach. Ah ja, genau, was ich aber nochmal aufgreifen wollte, weil das ist, finde ich, so wichtig, auf das schauen, was gut ist. Ja, gut aus der subjektiven Empfindung heraus. Dem Raum geben bedeutet auch im buddhistischen Sinne eine Fakultät aufzubauen. Also Fakultäten sind im Prinzip geistige Behilfszustände oder Eigenschaften, wie zum Beispiel ganz berühmt Achtsamkeit, Konzentration, Gleichmut, Upaka, um das andere auszutarieren, auszubalancieren. Also weil ich natürlich immer leiden werde, Schmerzen habe, Ängste entwickle, unruhig bin, rastlos bin, müde bin, das sind alles die anderen Fakultäten, hungrig bin in vielerlei Hinsicht, das ist auch eine negative Fakultät. Und da geht es wirklich um das Nähren. Also wenn ich in einem energetischen Zustand bin, einfach mal beobachten, wie fühlt sich das denn an? Ja, wie durchströmt mich das? Ja, ohne, und das ist...
Ja, mach.
Ohne, vielleicht noch das, das jetzt unbedingt für immer konservieren zu wollen und Angst zu haben, dass das demnächst wieder vergeht, ne?
Ja, und wie steht es in Wechselwirksam mit meiner Umgebung? In Wechselwirksamkeit mit meiner Umgebung. Das ist ja das Spannende. Also, ne, du hast ja gesagt, dass das Ganze beobachten und dann versuchen auch zu verstehen, ne, in welcher Konstellation steht das denn? Ne? Was tut mir denn wirklich gut? Oftmals sind ja Menschen, schreiben bestimmten Gegenständen gute Eigenschaften zu, weil es irgendwie die Konvention quasi gebietet und das für sie eigentlich gar nicht zutrifft. Und wenn ich beispielsweise ganz lange Fußball verfolgt habe und das als spannendes, schönes Spiel betrachtet habe, was mir etwas gibt, aber das nur durch meinen Freundeskreis und meiner Familie nahegebracht wird und ich das eigentlich gar nicht so sehr empfinde, da muss ich halt irgendwann auf den Trichter kommen, dass es nicht das ist, was für mich ein glücklicher Samstagnachmittag bedeutet. Für viele Menschen ist es das. Genau das, Samstagnachmittag mit Freunde, Familie treffen, gemeinsam essen, vielleicht ein Bier trinken und die Bundesliga schauen, ne? Auch das hinterfragen, ist es jetzt wirklich ein Glücksgefühl, weil es in direkter Korrelation mit der Außenwelt steht, und ist es wahrhaftig oder ist es das nicht? Und genau, was du am Ende sagtest, das ist ja die Erkenntnis des Buddhismus, dass halt das alles vergänglich ist, das Gute wie das Schlechte halt auch zu spüren bekommen, dass das halt auch wieder vorbeigeht, dass es ein Gefühl ist und dass wir reagieren. Und das ist, habe ich letztens noch in einem Buch gelesen, und das fand ich ja schon recht mindblowing, dass wir, wenn wir Reaktion zeigen, wie Lachen oder sowas, dann ist das nicht eine Reaktion auf eine unmittelbare Reaktion auf den Reiz, sondern das ist die Reaktion auf die chemischen Prozesse in mir. Also es ist eine subjektive Reaktion. Das Lachen ist quasi die Qualia, die Erlebnisqualität, die sich äußert, weil ich dann Freude empfinde und das dann herauslache. Aber in mir ist dann dieser biochemische Prozess, der das verursacht. Ja. Und der kann natürlich durch Äußerlichkeiten verursacht werden, aber der kann auch durch Tätigkeiten von mir verursacht werden. Und da wären wir dann an einem Punkt, wo wir durchaus damit ein bisschen spielen können. Wozu gibt es Lachmeditation oder Lach-Yoga, ja, ist es, glaube ich. Das ist ja, und das hat mir, hatte ich eingangs auch erwähnt im Vorgespräch, die Freundin des Vaters meiner Freundin erzählt. Die beschäftigt sich gerade sehr stark damit. Ich will das auch recht anonym halten. Schöne Grüße, falls du es hörst. Sie hatte mir davon erzählt, dass das Lachen diesen biochemischen Prozess in uns auch anregt. Dass es nicht die Reaktion auf den biochemischen Prozess ist, sondern dass das Lachen diese Reaktion auch hervorruft und dass es uns danach tatsächlich körperlich besser geht. Und sie nutzt es auch selber in Situationen, in denen es nicht so glänzend ist, um sich selbst dann ein wenig das erträglicher zu machen. Und das fand ich unfassbar, ja, bewusstseinserweiternd und fördernd, weil mir das, ich dachte nämlich immer, dass das wäre, ne, das Lachen wäre halt dann der Ausdruck auf eine witzige Szene. Nein, aber da ist noch eine dritte Komponente. Und diese ganze Innerlichkeit, die man im Buddhismus, im Bodyscan, in der Meditation oder so auch beobachtet, das ist halt das, was mir komplett irgendwie so abhanden gekommen ist in all den Jahren, weil ich das nie als eigene Sphäre betrachtet habe. Denn ich habe mich immer so, ne, quasi immer als Einheit gefühlt. So, diese Einheitsgefühle gibt es auch natürlich. Die können auch sehr stark sein, aber es gibt auch, ne, diese ganzen Empfindungen, wie du sagst, du hattest eine Einfolge mit dem Schmerz, wie man mit dem Schmerz umgeht, dass man ihn berühren kann quasi und verschieben kann. Das sind diese ganzen inneren Prozesse, dass wir uns dessen bewusst werden, dass es da eine Wechselwirkung gibt, aber dass wir auch darauf Einfluss nehmen können. Das ist unfassbar wichtig. Und vielleicht eine dieser Art und Weise, wie man sich auf das Gute, wie du es, und das Schöne, wie du es gerade auch formuliert hast, achten können, indem wir ganz bewusst daran gehen. Hast du eine solche Form der Meditation oder des Yogas schon mal selbst praktiziert?
Nee, überhaupt nicht, aber ich habe ähnliche Erfahrungsberichte mitbekommen wie du auch. Ich überlege gerade, wer mir zuletzt davon erzählt hat, ist ja auch egal. Aber da wurde auch es ist mit sehr viel Skepsis in diesen Kurs gegangen worden und dann eine Erfahrung gemacht worden, die also wirklich ja bahnbrechend wirkt. Mhm. Und ich würde, glaube ich, gleich mal anfangen zu recherchieren, weil ich finde, ich lache zu wenig. Ich habe als Kind und als junger Mensch viel mehr gelacht. Bin dann eher im Gegenteil oft sehr verbittert. Mit dir lache ich hin und wieder ganz gern mal und das ist jedes Mal beflügelnd. Ich weiß auch, dass ich, als ich krank war als Kind, dann teilweise, ich weiß nicht genau, ob das bewusst war, wahrscheinlich nicht, exzessiver lachen musste über Dinge als normalerweise und mich danach immer ein Stück weit gesünder gefühlt habe. Kommt mir gerade auch Patch Adams in den Sinn.
Ja.
Das ist eine sehr spannende Überlegung auch, dass man also mit den Zuständen spielen kann, dass ich die also durchaus beeinflussen kann. Das finde ich auch wertvoll, ohne aber dazu gierig zu werden. Das ist, finde ich, wiederum der Eiertanz, der das Ganze schwierig macht. So, ne?
Es ist ja auch mit dem ganzen Drogenbereich so, ne? Wenn wir Alkohol zu uns nehmen oder andere Stoffe, die uns dann für den Moment irgendwie glücklich oder ein glückliches Gefühl geben können, genauso kann das, also die Manipulation dessen ist halt schwierig. Ich bin da selbst noch nicht zum Ergebnis gekommen, weil ich das viel zu oberflächlich bis jetzt betrachtet habe und selbst auch nicht irgendwie praktiziert habe. Ich denke schon, dass das sinnig ist, aber es kann halt nicht der letztgültige Schluss sein. Das wollte ich auch nochmal betonen, dass auch eine starke Melancholie unfassbares Potenzial hat, gerade ja, in der Kreativität. Also ne, auch da wieder so, ist halt schwierig. Das ist halt dann auch wieder, kämen wir in die Gefilde von, wir wollen halt alles kontrollieren, die Dinge nicht so sehen, wie sie sind. Das ist halt dann wieder so diese Schwelle, die wir gerade halt so kritisiert haben. Das ist halt dann, soll ja auch nicht heißen, die Sinnerfüllung ist, den ganzen Tag zu lachen. Das wäre ja auch, da wird man ja auch ganz viel von sich verleugnen. Ich würde einfach sagen, dass man ja in die Anwendung geht und auch dann trotzdem ehrlich bewusst wird, so was funktioniert da für mich in welchen Situationen. Ja. Wenn es mir dreckselend geht, weiß ich nicht, ob das dann die Maßnahme wäre oder auf, ja, weiß ich nicht, Beerdigungen groß in Gelächter ausfallen. Kann natürlich wirksam sein, wenn alle mitmachen. Man kann aber auch vielleicht von jemandem verprügelt werden, weil die Person das als unangemessen empfindet.
Ja.
Das ist natürlich schwierig, aber im Grunde genommen das Bewusstsein dessen, dass das halt so viel mehr in uns vorgeht und auch da allein die Farbpalette, die man, es ist halt nicht nur traurig und glücklich oder so, sondern da gibt es ja ganz viel dazwischen. Das fällt mir immer recht schwierig, da eine Differenzierung vorzunehmen. Und da muss ich auch noch ganz, ganz, ganz viel lernen. Dass halt, du hattest es ja damals so angesprochen, dass Schmerz auch unterschiedlich ist. Da habe ich ganz lange drüber nachgedacht und selbst auch nie so richtig erfahren, dass es da, natürlich ist der eine Schmerz ein bisschen stechender als der brennende Schmerz, aber dass das halt so viel differenzierter auch alles wahrgenommen werden kann und nicht alles irgendwie wegzubetäuben, zerstreuen ist, das ist, ich glaube, da sprechen wir halt von der Potenzialität, die du angesprochen hast. Das Ganze verfolgt uns sowieso, wir können nicht aus unserer Haut und warum nicht diesen Reichtum, der in uns ist, wahrnehmen und auch anzapfen. Und ich glaube, darin liegt tatsächlich der Ursprung dieser Kreativität. Und die Kreativität ist das, was für mich eins der schönsten Momente des Menschseins sind, die Kreativität. Und ich meine jetzt nicht unbedingt, dass man ein Buch schreiben muss, ein Kunstwerk aus Leben formen muss, sondern kreativ können ja schon Gespräche sein. Kreativ manche Blicke können ja auch schon von Kreativität sprühen. Also für mich ist Kreativität ein ganz weiter Begriff, der vielleicht von Authentizität begleitet ist, von Wahrhaftigkeit, von Geist, von Esprit. So, ich weiß, das ist schwer zu beschreiben, weil es halt so ein Riesenthema ist.
Ja, so Kreativität ist sich in das Leben hineinbewegen. Ist eine in das Leben gerichtete Bewegung, geistvoll.
Ja.
Ja. Und beteiligt sein und verarbeiten und vor allen Dingen auch lebendig dabei werden.
Ja, das ist sehr schön.
Mm.
Auch da nochmal kurz ein Bogen zu einer unserer allerersten Folgen, Liebe macht wertsichtig, auch das passt super in den Kontext, auch da dieses Liebesempfinden lässt uns natürlich dann auch ganz anders empfinden über die Welt anders zu sehen, die Welt anders wahrzunehmen. Und es muss ja nicht gleich die große neu entdeckte Liebe sein, aber es können ja auch schon, ein gütigerer Blick auf die Welt kann ja auch manchmal schon befreiend genug sein.
Absolut. Das ist auch ein sehr hübsches Ziel. Güte.
Güte und Demut sind so Werte, die unsexy irgendwie erscheinen in unserer Gesellschaft, habe ich das Gefühl. Aber die wahnsinnig tiefgründig sind und
das
sehr, sehr viel über den Menschen aussagen, wie ein Umgang mit der Welt. Aber ich glaube, gerade Demut ist ja gerade ein Zeichen davon, dass man sehr viele Dinge akzeptiert hat, dass man sich selbst nicht zu voll nimmt, dass man selbst weiß, wer man ist, wo man in die Welt vielleicht hingehört. Das ist für mich ein absolut verkannter Wert, Tugend.
Absolut, ja. Und das war mal anders. Also Clemencia im Heiligen Römischen Reich, beziehungsweise auch schon im Römischen Prinzipat, das war etwas, was dann den Cäsaren oder Kaisern später als das Höchste angerechnet wurde. Also Clemencia heißt so viel wie Güte, Milde, Wohltat. Mhm. Also wenn zum Beispiel jemand Gefangene verschont hat, Kriegsgefangene oder Gegner oder sowas, hat leben lassen, das wurde dann damit assoziiert. Und dann wurde derjenige zum Clemens erkannt, ernannt. Und heutzutage, werden Menschen für anderes gefeiert. Und wir haben Star Wars und so. Und da wird dann immer das Böse mit Waffen vernichtet. Keine Ahnung. Okay, ich finde, wir haben viel und gut gesprochen. Ich bin gesättigt. Der unheilbare Hunger nach Worten ist befriedigt worden. Es war schön mit dir, Marco. Und ja, ich wünsche wie jedes Mal Liebe und Vertrauen für dich und für alle.
Ja, bis bald.
Jo, das war's mal wieder von uns. Wir freuen uns über Kommentare auf unserer Seite www.logos-podcast.de. Dort findet ihr also alle Folgen unter der Rubrik Podcast und könnt auch Kommentare einfügen. Bis bald.